Ihr habt Glück gehabt, dass ich kein Weihnachtsmann-Kostüm gekriegt habe. Ansonsten wäre das noch viel merkwürdiger ausgefallen hier. Ich weiß nicht, wem das aufgefallen ist, aber Weihnachten nähert sich ziemlich genau mit einer Geschwindigkeit von 24 Stunden am Tag. Ja, und da dachte ich irgendwie, wir könnten ja auch mal drüber reden. Ich habe also verschiedene Weihnachtstaten mitgebracht, abgesehen von diesem wunderschönen roten Mützchen, mal ein Geschenk. Dann habe ich natürlich noch diesen Sack hier dabei, der ja auch zu Weihnachten gehört. Bibel. Weihnachten ist ja das Fest, an dem wir feiern, dass Gottes Sohn auf die Welt gekommen ist. Deswegen gehört auch die Bibel zu Weihnachten. Die Plastiktüte gehört nicht zu Weihnachten, aber sonst kriege ich den Weihnachtsbaum nicht aus dem Stoffsäckchen raus. Mal gucken, ob der steht. Ja, der sieht doch prima aus. An dieser Stelle ein Dank an alle, die an den Requisiten und ihrer Beschaffung mitgearbeitet haben. So, Weihnachten, wie gesagt, es handelt sich dabei um das Fest, zu dem wir feiern, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Dass Gott gesagt hat, ich lasse die Menschen unten nicht alleine, ohne Hilfe. Ich weiß, dass sie es aus eigener Kraft nicht können, zu mir zu kommen. Und deswegen sende ich meinen Sohn, der einen Weg bereitet. Jetzt habe ich hier verschiedene Sachen mitgebracht, die für uns fast schon untrennbar mit Weihnachten verbunden sind. Und ich möchte zunächst mal beleuchten, wo kommen die Sachen alle her? Diese Dinge, mit denen wir da Weihnachten feiern.
Vorab vielleicht die Erwähnung, dass es bereits vor Christi Geburt, so ein paar Gebräuche auf der Welt gab. Und dass diese Gebräuche zum Teil mit reingemischt wurden in Weihnachten. Als erstes habe ich mich mal gefragt, wieso feiern wir Weihnachten mitten im Winter? Ich habe die Bibel genommen, ich habe sie hin und her gewälzt. Es war die Rede von einem Stern, aber es war nicht die Rede vom Winter. Also bin ich dem nachgegangen. Wo kommt dieser Termin her, zu dem wir Weihnachten feiern? Und jetzt kommen ein paar schauderhafte Dinge. Die alten Germanen, die hatten zwei Arten, die Zeitrechnung zu machen. Das eine war das Sonnenjahr und das andere war das Mondjahr. Der Mond hat ja einen Zyklus und der Mondzyklus, der ist unterschiedlich von dem Sonnenzyklus. Die Sonne braucht, um die Erde zu kreisen, huch, das ist katholisch, die Erde braucht... einmal um die Sonne zu kreisen, wie viele Tage? 365, richtig. Wenn man anhand der Mondzyklen rechnet, dann hat der Mond ja auch eine gewisse Periode, in der er um die Erde kreist. Und das sind 353 Tage. Und da gibt es eine Differenz dazwischen von 12 Tagen. Die alten Germanen, die wussten, in diesen 12 Tagen ist irgendwas ganz Besonderes. Das eine Jahr ist schon vorbei, das andere Jahr ist noch nicht vorbei. Also haben sie gesagt, diese 12 Tage, die müssen wir irgendwie ganz besonders feiern. Sie nannten die Rauhnächte, die zugehörigen Nächte, oder Weihnächte. Sie wussten, in diesen 12 Nächten, das sind die Dämonen auf der Erde. Da ist die Welt durchlässig zwischen der geistlichen Welt und der materiellen Welt. Also müssen wir gut aufpassen, was wir machen. Wir müssen Opfer geben, wir müssen die besänftigen. Sie wussten, dass 4 Tage ganz besonders wichtig sind. Das ist der 21.12., das ist die längste Nacht. Dann der 24.12., der 31.12. und der 5.1. Das waren die Tage, die bei den Germanen als besonders heilig galten. Ich stelle meinen Weihnachtsbaum ein Stück zur Seite. Der hat ein Problem mit der Schwerkraft. Ups, okay. Der Besitzer dieses Weihnachtsbaums ist im Kinderdienst. Könntet ihr das bitte verschweigen, was gerade geschehen ist? Termine, die waren ganz besonders wichtig für die Germanen, und die Germanen, die hatten da also bestimmte Bräuche, und wie ich eingangs erwähnt habe, Christen haben dann irgendwann mal festgestellt, dass Menschen, die sich gar nicht richtig für Christus entschieden hatten, dass die immer noch diese Dinge feiern und dass sie immer noch an diese Dämonen glauben und daran, dass da besondere Sachen sind, und dann haben sie einfach gesagt, na, feiern wir da doch ein christliches Fest, ne? Wir feiern hier ein christliches Fest. 21.12. ist nichts, 24.12. ist Heiligabend, 31.12. ist Silvester. Die alten Germanen haben damals das Orakel für das kommende Jahr gestellt. Was bringt das kommende Jahr? Wir machen das heutzutage, indem wir Blei gießen, Schatten in die Wand werfen und sagen, das kommende Jahr wird dies, das und jenes bringen. Und am 5.1. feiern die Russen Weihnachten, beziehungsweise da ist der Dreikönigstag. Da feiern wir Heilige Drei Könige. Also eigentlich, wenn wir Weihnachten diese Termine hier haben, dann sind das Sachen, die die Germanen vorher gefeiert haben. Im 9. Jahrhundert wurde das Ganze dann massiv übertüncht. Es gibt übrigens so ein paar interessante Geschichten. Die Kelten glaubten, dass das früher ist, nämlich am 1.11. Da feierten sie das Neujahrsfest, und auch da dachten sie, die Geister der Toten kommen auf die Welt und haben Kontakt mit uns. Die Kirche hat das dann Allerheiligen genannt und hat der Toten gedacht, halt mit christlichem Anstrich. Und das heißt auf Englisch All Hallows Evening, wurde von ihren mit nach Amerika genommen und kam jetzt als Halloween wieder zurück. Nicht mehr ganz so christlich. Okay. Das also zu diesem Termin zunächst mal. Das nächste ist, da sagt der eine oder andere, hier, diese rote Mütze, Weihnachtsmann. Das ist etwas wirklich Christliches. Der heilige St. Nikolaus, habe ich gelernt, der war Bischof von Luna im 4. Jahrhundert. Er war ein guter Mann, der hat gute Taten vollbracht und er hat sich weiter fortgepflanzt durch die Jahrhunderte sozusagen. Also ist doch eindeutig ein christliches Symbol und eine christliche Sache, wenn Weihnachtsmänner rumrennen. Ist das richtig? Nicht so wirklich. Die Geschichte hinter den Weihnachtsmännern ist auch ganz interessant. Verschiedene mythologische Gestalten waren schon in allen Zeiten da, die in der Mitwinternacht oder in den Winternächten ihr Unwesen treiben sollten.
Aber das ist was ganz Besonderes, denn im Jahr 1931 erst, da sagte eine große Firma, wir brauchen eine Werbefigur. Wir brauchen eine Werbefigur. Und sie beauftragten einen Zeichner, dass er diese Werbefigur mal zeichnen sollte, den Weihnachtsmann. Und dieser Zeichner war Schwede. Und, alter Schwede, er sagte, ich habe da sowas in meiner Kindheit gehört, Thor. Thor ist ein dicker Mann mit einem langen grauen Bart. Und Thor kämpft nach der schwedischen oder germanischen Mythologie im Winter mit den Frostgeistern. Na, das passt doch. Dann hat er ihn so gezeichnet. Dann kam sein Chef zu ihm und sagte, sieht nicht schlecht aus. Aber, weil wir Coca-Cola sind, mach ihn rot. Ja? Also der Weihnachtsmann in der heutigen Form mit dem roten Mantel, der roten Mütze und all diesen weißen Dingern und so, der wurde designt im Jahr 1931 von einem Werbezeichner von Coca-Cola. Und er geht zurück auf Thor. Der Tannenbaum. Dieses entzückende kleine Bäumchen. Das entstammt der Bibel. Ja, wenn wir nachlesen in der Weihnachtsgeschichte, es standen neben der Krippe ein Ochs, ein Esel und ein Tannenbaum. Gut, okay, ihr habt mich ertappt. Wo kommt der dann her? Was macht der hier? Warum holen wir uns zu Weihnachten unschuldige kleine Bäumchen rein? Na gut, vielleicht leiden sie auch unter saurem Regen, sodass sie froh sind, wenn sie im Innern sind. Im 15. Jahrhundert hat man irgendwann angefangen, sein Haus zu schmücken und hat dann im Winter Lebenskraft reingeholt, ja? Lebendiges Grün. Und es bietet sich an, da keine Laubbäume zu verwenden, sondern und entsprechend ist das auch wesentlich weiter im Norden verbreiteter, weil es im Süden eben nicht so viele Tannenbäume gibt. Gut, also das scheint jetzt auch etwas zu sein, was wir mögen und was für uns zu Weihnachten gehört, was aber irgendwie etwas eigenartig ist. Okay, kommen wir nochmal auf den 24.12. zurück, denn das ist ein ganz besonderer Termin. Am 24.12. feierten die Römer das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes. Und in Persien noch früher, die feierten die Geburt Mithras. Als das Evangelium verkündet wurde, wurde die Kirche zunächst verfolgt bis 320. Im Jahr 320 wurde der Kaiser Christ, er behauptete das von sich zumindest, und er machte das Christentum zur Staatsreligion. Und in dem Augenblick hatten sie das Problem, vorher war das kein Problem, da haben Leute Gott gefeiert, unter Einsatz ihres Lebens und unter großer Gefahr. Und es war völlig in Ordnung, diese Feste zu feiern. Die Geburt des Sonnengottes und all sowas. Aber in dem Augenblick, wo das Christentum Staatsreligion war, da waren diese ganzen Leute, die am 24.12. die Feier des Sonnengottes begingen, die waren hinderlich. Die sollten christlich sein. Und dann hat man gesagt, eigentlich ist Christus das Licht. Eigentlich feiern wir ja schon von jeher nichts anderes, wenn wir am 24.12. den unbesiegbaren Sonnengott feiern als Christus. Und dann hat man gesagt, dann ist Heiligabend. Das heißt, diese Leute, denen nicht richtig erklärt worden war, worum es geht, bei dem, dass Gott seinen Sohn auf die Welt gesandt hatte, und die weiterhin ihre alten heidnischen Feste feiern wollten, die hat man einfach mit einem christlichen Anstrich versehen. So, ach, ein Geschenk. Sind wenigstens die Geschenke christlich? Weihrauch, Myrrhe und, ja? Gold? Machen wir nach? Nicht ganz. Die Geschenke gehen auch auf das Heilige Römische Reich zurück. Es waren Saturnalien, Geschenke, die man im Winter machte, zu Ehren des Gottes Saturn. Also, bei allen diesen Weihnachtsbräuchen haben wir plötzlich starke Zweifel, dass die in der Bibel sind. Und damit stehen wir vor einem Problem. Dürfen wir die feiern? Sollen wir die feiern? Feiern wir in Wirklichkeit da heidnische Feste? So, das ist die Hausaufgabe. Ich bin gespannt, was bis zum nächsten Mal reinkommt. Nächstes Mal ist übrigens der 24. Wer nicht kommt, hat das auf seine Art gelöst, das Problem. Ja. Okay, das ist eine ernstzunehmende Debatte und es gibt auch noch eine praktische Anwendung fürs richtige Leben hinterher. Also ich möchte die Spannung hier ein bisschen aufrechterhalten. Gut, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das ist heidnisch, das ist Götzendienst, das dürfen wir nicht tun. Die gibt's auch in vielen anderen Bereichen. Blumenstreuen bei einer Hochzeit. Der Osterhase. Eier zu Ostern. All diese Sachen. Und dann gibt's die einen, die sagen, das ist heidnisch. Und die anderen, die sagen, na und? Das machen wir schon von jeher so. Ist mir egal. Wenn ich Weihnachten feiere, dann feiere ich, dass mein Herr Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Und dann geht es manchmal hin und her und her und hin. Und man fragt sich, was sagt die Bibel dazu? Dann gibt es den einen oder anderen, der so eine aus dem Zusammenhang gerissene Bibelstelle hat. So, ihr sollt keine feiern zu Ehren heidnischer Götzen. Und dann sagt der andere, ja, aber. Aber es gibt tatsächlich eine Bibelstelle oder einige Bibelstellen, die wirklich auf dieses Thema eingehen. Nicht direkt auf Weihnachten, aber auf ein sehr ähnliches Problem. Das Wort Gottes berichtet im 1. Korintherbrief im 8. Kapitel. Da schreibt Paulus an die Korinther: Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was jetzt also die Frage des Götzenopfers angeht, dann wissen wir, es gibt keinen Götzen in der Welt und keinen Gott als nur den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht jeder hat die Erkenntnis. Einige, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, die essen es als Götzenopfer. Dadurch wird ihr Gewissen, weil es schwach ist, befleckt. Aber wisst, Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, werden wir darum nicht besser sein. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, da er doch schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen? So wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und verletzt ihr schwaches Gewissen, dann sündigt ihr an Christus. Deshalb, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das klingt zunächst nicht besonders nach Weihnachten. Der Hintergrund dieser Geschichte, die das Wort Gottes hier beschreibt und auf die das Wort Gottes eingeht, ist folgender. Zunächst einmal wird in diesem Brief eine Serie von Fragen beantwortet. Es werden einige Fragen beantwortet. Das heißt, die Korinther hatten verschiedene Probleme und die haben Paulus höchstwahrscheinlich einen Brief geschrieben mit Fragen. Denn die Struktur des Briefes legt es nahe und er beginnt immer wieder, was aber die Frage betrifft. Er arbeitet also ab, was aber die Frage der Eheschließung betrifft. Und dann kommt etwas, was aber die Frage des Götzenopfers betrifft. Also es war eine Frage, die sie hatten. Der Hintergrund dieser Sache mit den Götzenopfern ist, im Altertum Griechenlands wurde zu dieser Zeit Fleisch bzw. Tiere geweiht. Die wurden einem Gott geweiht, einem Götzen, einem irgendwas und man hat dann dieses Tier geschlachtet. Man hat manchmal einen Teil des Tieres als Opfer zur Ehre dieses falschen Gottes verbrannt, um den anzubeten. Und dann hat man den Rest verkauft. Das heißt, wenn die Korinther nicht Vegetarier sein wollten, wenn die irgendwie Fleisch essen wollten, mussten sie sich damit auseinandersetzen, dürfen wir dieses Fleisch essen? Es stammt aus einem heidnischen Brauch. Es ist eigentlich geschlachtet und hingegeben an einen falschen Gott. Darf ich das essen? Seht ihr die Parallele? Ähnlich wie diese ganzen Sachen, darf ich Weihnachten feiern? Paulus beginnt also, das Wort Gottes beginnt hier zu sagen, betreffs der Frage des Götzenopfers. Und dann unterbricht er sich selbst sofort. Er sagt also, okay, die nächste Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist die Sache mit diesem Götzenopfer. Ich muss erstmal was Grundlegendes sagen, nämlich, wir alle haben die Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Wenn wir aus Erkenntnis handeln, dann haben wir noch nicht erkannt, was wirklich wichtig ist. Wichtiger über allem ist die Liebe. Erkenntnis geht es immer darum, wer Recht hat. Es geht immer darum, um Sachwissen. Liebe geht darum, wie man dem anderen dienen kann. Das schiebt er als allererstes vorneweg. Und dann geht er darauf ein, was jetzt dieses Essen von Götzenopferfleisch angeht. Leute, es gibt keine Götzen in der Welt. Es gibt nur den einen Gott. Gut. Es gibt welche, die Götter genannt werden, im Himmel oder auf Erden. Es gibt Mächte und Gewalten und Throne und so weiter, ich weiß. Aber wir sind nur unter dem einen Gott. Das ist eine ganz erstaunliche Aussage. Paulus sagt hier, das Wort Gottes sagt hier, Ja, es gibt diese falschen Mächte, es gibt diese Kulte, es gibt dämonische Fürstentümer, dahinter, die dahinter stehen, aber wir sind nur Gott untertan. Und ich kenne keinen, mich eingeschlossen, der das tatsächlich verinnerlicht hat. Wir denken immer, wenn wir jetzt das machen, das Falsche oder das hier oder diesen Hintergrund hier wissen und dann trotzdem Weihnachten feiern, dann sind wir plötzlich unter der Macht von. Und Paulus sagt hier, dieser ganze Kram, ja, ja, gibt's alles, aber wir haben einen Gott, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus. Er sagt es dann ganz deutlich, egal ob du isst oder nicht isst, Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, werden wir nicht weniger gelten. Essen wir, werden wir darum nicht besser sein. Also er sagt an dieser Stelle, das ist ein heidnischer Brauch, ursprünglich um Dämonen anzubeten, böse Geister oder falsche Götter. Aber wenn du das mit gutem Gewissen tun kannst, dann bist du frei, das zu tun. Gut. Also Handlungen, die in der Bibel nicht klar als Sünde verboten sind, sind grundsätzlich in Ordnung. Hallo? Okay, ihr sagt jetzt mal, ist in Ordnung, damit wir das ein bisschen verinnerlichen. Weihnachten zu feiern? Sehr gut, ein bisschen lauter, ein bisschen mehr. Den Weihnachtsbaum aufzustellen? Geschenke zu verteilen? Wenn dein Gewissen nichts dagegen hat, den Weihnachtsmann einzuladen? Wenn dein Gewissen nichts dagegen zu hat, bei einer Hochzeit Blumen zu streuen? Bisschen mehr Elan. Wenn dein Gewissen nichts dagegen hat, fremdgehen. Hey! Okay, wenn dein Gewissen nichts dagegen einwendet, ein Glas Wein zu trinken. Wenn dein Gewissen nichts dagegen hat, den Osterhasen einzuladen. Wenn dein Gewissen nichts dagegen sagt, Steuerbetrug. Nicht in Ordnung. Sehr gut, sehr gut. Okay. Bastjo. Kann ich dich nachher mal sprechen? Gut. Also nochmal. Handlungen, die in der Bibel nicht klar als Sünde verboten sind, sind grundsätzlich in Ordnung. Diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, die sind in Ordnung. Aber Handlungen, die als Sünde gekennzeichnet sind, die sind eben nicht in Ordnung. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder zwei Gruppen. Die einen, die waren streng gefangen in diesem, das dürfen wir nicht, das auch nicht und das schon gar nicht. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, ey, peace, love, Gott ist gut, alle Zeit. Hey, auch mal einen? Die dann ein wenig darüber hinausgegangen sind, das wollte ich damit sagen. Und die gesagt haben, diese Freiheit, die ich da drin habe, die habe ich zu allem Möglichen. Aber es gibt eine Grenze, wo es Sünde wird. Ein bisschen später nimmt Paulus das nochmal auf und beschreibt, ich sage jetzt nicht, in welcher Bibelstelle, ich habe Unterlagen zur Predigt und wer das dann zu Hause nochmal nacharbeiten möchte, der ist herzlich eingeladen, die mitzunehmen und das zu tun. Er sagt da, alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. Hey, groovy. Aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst und forscht nicht nach, damit er das Gewissen nicht beschwert. Das ist die zweite Aussage, die mich in der Vorbereitung dieser Predigt umgehauen hat. Paulus sagt also nicht, das Wort Gottes sagt nicht, macht euch mal Gedanken drüber, wenn ihr so eine Feier habt, wo die eigentlich herkommt. Ihr müsst euch selbst prüfen und müsst sorgfältig sehen, nicht, dass ihr da irgendwo in dämonische Fallen trappt. Sagt das Wort Gottes nicht? Das Wort Gottes sagt, esst doch. Und wenn ihr euer Gewissen nicht beschweren wollt, einen Tipp, fragt gar nicht erst nach, wo es herkommt. Ich glaube ganz persönlich, dass wirklich einige, mich eingeschlossen in ein paar Bereichen, Probleme damit haben und dass wir diese von Gott gegebene Gnade und Freiheit erstmal verinnerlichen müssen, ohne dann über das Ziel hinauszugehen. Also nochmal, wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das so in Ordnung ist und sorgfältige Selbstprüfung, und dann lies mal diese Bibelstelle. Forsch nicht nach, damit dein Gewissen nicht beschwert wird. So. Aber da war noch was anderes in dem Thema. Nämlich, im Altertum wurde nicht nur alle Viecher einem Gott oder Götzen geweiht und dann erst geschlachtet, sondern, da gibt's auch noch einen Vers, wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen siehst, wird dann nicht sein Gewissen, das schwach ist, verleitet, das Götzenopfer zu essen. Es gab damals keine Hotels, keine Gaststätten, kein McDonald's, kein Drive-In. Wenn jemand ein Gastmahl geben wollte und er hatte zu Hause nicht die hinreichende Menge Sklaven und den Platz, dann hat er die Leute, die er einladen wollte, in den Götzentempel eingeladen. Und die Frage ist, darf man dann da teilnehmen? Hat jemand einen freilaufenden Stift? Ah, danke. Es gab also in Korinth drei Gruppen von Leuten in der Gemeinde. Kann man das von hinten überhaupt sehen? Das ist der einzige Stift, den ich gefunden habe. Das eine waren Juden, die sich Christus zugewandt hatten. Und die hatten von ihrer Erziehung her eine Scheu vor Götzen. Dann gab es da die, die Paulus hier beschreibt, als stark, starkes Gewissen. Die hatten überhaupt kein Problem damit, mit dieser Thematik. Und dann gab es Griechen. Und die Griechen, die kamen aus der Götzenanbetung. Die hatten das vorher gemacht. Die hatten dieses Fleisch gegessen und hatten damit falsche Götter angebetet. Und jetzt sagt Paulus, grundsätzlich habe ich klargestellt, wenn das vor eurem Gewissen nicht gebrandmarkt wird, wenn euer Gewissen nicht schreit, das ist Sünde, dann ist das in Ordnung. Aber wenn andere, die noch nicht so weit sind, dadurch verleitet werden, von Gott wegzukommen und Falsches anzubeten, dann lasst es doch. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und forscht nicht nach, damit das Gewissen nicht beschwert wird. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei sonst jemand in der Gemeinde, so wie auch ich suche, jedermann zu gefallen zu leben. Also wenn etwas für mich selbst Sünde ist, wenn mein Gewissen sagt, wenn ich so schwach bin, Weihnachten kann ich nicht feiern, sonst falle ich unweigerlich in die Anbetung Thors, dann kann ich Weihnachten nicht feiern. Aber wenn andere, wenn ich sehe, dass andere davon beeinflusst werden, dann habe ich auch eine sehr hohe Verantwortung. Paulus sagt das, so wird durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde gehen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Das ist Verantwortung. Das ganze Thema bezogen auf Weihnachten ist lustig. Ich kenne niemand, der dadurch, dass draußen ein Barockengel im weißen Tütü rumrennt und Schokokekse verteilt, begleitet von einem Menschen in roter Kutte mit schlecht angeklebtem weißen Bart, dass jemand davon verleitet wird, falsche Dinge zu tun. Kenne ich nicht, ne? Kennt ihr? Wenn wir tatsächlich jemand hätten, der dieses Problem hat, dann müssten wir uns das nochmal überlegen, wie wir mit Weihnachten umgehen. Aber das Grundprinzip, das gilt für all unsere Lebensbereiche. Was ist, wenn du einen ehemaligen Alkoholiker kennst, in der Gemeinde hast? Du hast die Freiheit im Gewissen, dein Gläschen Wein zu trinken. Was ist, wenn der neben dir sitzt? Der sitzt neben dir und dann trinkt er sein Gläschen Wein auch mit. Ist ja nicht schlimm. Gott hat mich frei gemacht. Gott hat ihn auch frei gemacht. Und ein paar Tage später trinkt er zu Hause sein erstes Gläschen wieder allein. Und nochmal ein paar Tage später trinkt er seine Flasche allein. Was ist mit dem Typen, der früher die Angewohnheit hatte, schlechte Filme zu gucken, und du lädst den ein auf einen harmlosen Fernsehabend und alte Sachen kommen in ihm wieder hoch und er kommt auch wieder in diese Heimlichkeit rein? Es gibt eine ganze Menge Bereiche, in denen wir das anwenden können. Ja, wir sind frei. Was uns nicht wegzieht von Gott, das dürfen wir tun. Es sei denn, es ist vom Wort Gottes her klar als Sünde verboten. Wir sind frei. Aber was ist mit dem anderen? Das war dieser Einschub, den Paulus am Anfang gemacht hatte. Die Liebe zählt über die Erkenntnis. Erkenntnis sagt, ich habe recht. Liebe sagt, was dient dir? Notwendig, damit wir auf den anderen achten können, ist ein transparenter Lebensstil. Ich muss wissen, ja, der hatte früher ein Problem mit Alkohol. Und dann fällt es mir auch leicht zu sagen, ich lasse dieses Gläschen Wein, wenn der in der Nähe ist. Notwendig dafür ist natürlich, dass die Gemeinde ein sicherer Ort ist. Dass jeder weiß, wenn ich mich offenbare, wenn ich sage, passt auf, ich war früher davon abhängig, ich habe hiermit ein Problem, dass jeder weiß, hier sind Geschwister in Christus, die mich so lieben, dass sie das nicht missbrauchen werden. Und da müssen wir hinkommen. Ich lasse das einfach ein bisschen wirken. Es gibt noch einen weiteren Punkt, ein weiteres Problem. Wenn ich Rücksicht nehme auf jemand, der schwach ist, heißt das dann, dass die Schwachen regieren? Dass hier in dieser Versammlung nur einer die Hand heben bräuchte und sagen bräuchte, Leute, ich habe ein echtes Problem mit Weihnachtsmännern. Und dann müssten wir das alle lassen? Nö, aber mit welcher Begründung? Wenn das so wäre, dass jeder, der den Arm hebt und sagt, wir müssen das so machen, ich bin schwach, du musst Rücksicht auf mein Gewissen nehmen, dann wären wir bald in einer unglaublichen Menge merkwürdiger Regeln und Rituale drin. Deswegen habe ich mir mal die Wortwahl angeguckt. Hier sagt das Wort Gottes, darum, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, dann will ich nie mehr Fleisch essen, damit ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Das heißt, wenn mein Gläschen Wein, mein Zigarillo, mein Film gucken, mein was auch immer, wenn da die Gefahr drin liegt, dass mein Bruder, für den Christus gestorben ist, zu Fall kommt, dann werde ich das nie wieder tun. Aber dieser Ausdruck zu Fall bringen, der heißt zu Fall bringen. Der heißt nicht, wenn jemand ein intellektuelles Problem damit hat. Wenn jemand diskutieren will, wenn jemand sagt, boah, aber ich habe gelesen das. Ja? Sondern wenn da der echte und wirkliche, wenn die echte und wirkliche Gefahr besteht, dass der wegkommt von Christus, dass ich ihn zur Sünde anstifte. Dieses Wort, das dahinter steckt, das findet sich auch im Skandal wieder, also in dem Wort Skandal. Und es bezeichnet etwas ganz Spezielles. Das hier soll mal so eine Falle sein, die ist aufgestellt. Und eine Falle dieser Art, die hat hier ein Stellholz. Und dann liegt hier irgendwo ein Köder. Und der Köder ist an dem Stellholz festgemacht, also das soll so eine Gitterbox sein, Käfig oder sowas. Und in dem Augenblick, in dem ein Tier kommt und hier dran frisst, geht dieses Stellholz zur Seite, der Käfig klappt runter und derjenige sitzt in der Falle. Davon spricht das Wort Gottes hier. Das ist der Ausdruck, der verwendet wird für dieses, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt. Nicht, wenn jemand ein Problem hat, diskutieren möchte oder eine andere Einstellung hat, sondern wenn die echte und ernste Gefahr besteht, dass derjenige abfällt von Christus, dass er weiter wegkommt von ihm. Es gibt zwei Möglichkeiten, was ich tun kann. Möglichkeit eins ist, ich habe ihn lieb und erkläre ihm das, warum ich das tue und versuche ihn damit reinzunehmen. Es ist ja keiner glücklich in seinem Gefängnis, oder? Wenn jetzt jemand sagt, das darf ich nicht, oh, Blumen bei der Hochzeit, das wird ein Fluch sein auf meinen Nachkommen bis ins 10. Glied, ja, ist ja keiner glücklich mit. Normalerweise nicht. Ich versuche ihn da rauszulieben und ihm zu erklären, was ich da tue. Und ich bete für ihn, ich bete für ihn, ich bete für ihn, dass er frei wird. Ich bete für meine Geschwister. Ich bringe meine Geschwister vor den Thron Gottes. Wenn ich sehe, dass es ihnen schlecht geht, wenn ich sehe, dass sie gefangen sind in Dingen, die vom Feind kommen, und dann werden sie frei und ich bin glücklich. Denn wenn sich ein Glied freut, freuen sich alle anderen mit. So. Das Ganze ist anwendbar auch auf andere Feste. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, wir müssen aber noch dieses Fest feiern. Das steht in der Bibel. Römer 14, Vers 5. Im 14. Kapitel des Römerbriefs ist das gleiche Thema wieder angesprochen. Und da sagt das Wort Gottes, der eine hält einen Tag für höher als der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn und dankt dabei Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Also da ist das gleiche Prinzip, dieses das Gewissen beurteilt. Wir werden jetzt Abendmahl feiern, um genau das zu tun, ihm nahe zu kommen und zu betonen, dass er unser Zentrum ist. Vorher noch ein Wort, wenn du noch nie gesagt hast, jawohl, Jesus Christus ist das Zentrum. Wenn du vielleicht jemand bist, der sein ganzes religiöses Leben bisher in solchen Grenzen gesehen hat, dann möchte ich dich ermutigen, hinterher, also vielleicht nicht am Abendmahl teilzunehmen, und hinterher mich oder ein oder zwei andere, die vertrauenswürdig aussehen, anzusprechen